33 Runden sind gespielt in der Super League. Beim FC Basel wird seit dem Einstieg von David Degen offen und transparent kommuniziert, außer das mit dieser Aktiengesellschaft, die die Eigentümer gegründet haben, ohne namentlich drin aufzutauchen, und das mit dieser Aktiengesellschaft, wo man heute immer noch nicht sagt, wer genau drin sitzt. Und okay, vielleicht nur das mit dem Geld, das David Degen jetzt halt doch für seine Arbeit bekommt, nachdem er immer gesagt hat, dass er gratis schafft. Aber sonst alles transparent und offen. Lugano fordert transparent und offenes Schicksal raus und redet vom Meistertitel. Und die Südkurve hat einen neuen Song. Stundenlange Fahrt, nur zum Schneeschaufli. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Wir haben heute einen Debütant bei uns, der den weiten Weg aus Winterthur nach Zürich unter den Rädern genommen hat, oder mit dem Zug, oder wie bist du gekommen? Gregory von Balmos vom Landboot.
Ich mit dem Zug gekommen, wie sich das gehört, für Winterthur.
Und dein Nachname sagt, du bist der Cousin von David von Balmos, oder?
Genau so. Nein, weder verwandt noch verschwägert, noch bekannt, noch Fan, noch irgendetwas anderes.
Schade. Dann steht mir vis-à-vis der Tilman Pauls und wir haben ja das letzte Mal hier exklusiv verkündet, dass du praktisch die Einbürgerung schon geschafft hast. Und damit würde ich dir noch eine Frage stellen. Welches ist der höchste Berg, der mit gesamtem Fuß in der Schweiz liegt?
Das bin ich nicht gefragt worden und habe natürlich schon alles wieder vergessen, was ich gelernt habe. Deswegen verrate ich das nicht. Ich weiß es natürlich, aber ich sage es nicht.
Es ist der Dom. Erzähl doch mal schnell, was bist denn du gefragt worden überhaupt bei deinem Einbürgerungsgespräch?
Ja, also dich interessieren wahrscheinlich die ersten, also zwei der ersten drei Fragen nehme ich an. Der Rest ist uninteressant, ein paar Daten, ein paar Fakten, bla bla. Aber ich bin tatsächlich, also zwei der ersten drei Fragen gingen um den Fußballclub, den wir ab und zu behandeln, den FC Basel.
Und die hast du korrekt beantwortet, oder hast du schon eine Auswertung noch bekommen?
Ja, es waren recht offene Fragen, wie ich zufrieden bin mit dem FC Basel und was schief läuft. Und dann habe ich relativ gesagt, weil das Gespräch ist so 15, 20 Minuten angelegt, habe ich gesagt, das wird nicht reichen, deswegen... Ich habe eine Antwort gegeben, aber die richtig war, aber ich bin da nicht ins Detail gegangen, weil sonst hätte ich mir alle anderen, obwohl vielleicht hätte ich es machen sollen, dann hätte ich mir alle anderen Fragen erspart.
Und rechts von mir steht der Thomas Schifferle, der sich nie einbürgern lassen musste, oder? Nimm ja.
Nein, ich war eine Ehre für die Schweiz, mich aufzunehmen.
Von Anfang an mit Trommeln und
mit Fanfaren. Mit und Trompeten, genau. Gut. Aber das mit dem Dom hast du extra nachgeschaut vorher, oder?
Das hat mir eine Holländerin, also eine Schweizerin, erzählt in der Weihnachtsferie, dass sie das gefragt worden ist bei ihrer Einbürgerung. Sie hat mich gefragt, weil es ist der höchste Berg. Und alle sagen immer Dufourspitze und sagen, nein, aber die Dufourspitze ist eben sehr französisch. Es ist der Dom.
Es ist gut, dass ich nichts gesagt habe.
Ja, genau. Und dann steigen wir ein. Das letzte Mal haben wir ja wenig FCB gemacht. Kaum haben sie mal gewonnen, ist kein Basler gekommen. Aber das hat einen Grund gehabt, Tilman.
Wir waren verhindert. Wir hatten einen Termin.
Der hat einen Termin gehabt, wo euch erklärt worden ist, warum es rund um den FC Basel x verschiedene Aktiengesellschaften gibt. Und wir steigen schnell ein mit einem O-Ton von David Degen aus der Zeit, die er übernommen hat im FCB. Und ich danke dem Basilisk Penalty Podcast, dass sie das vorgegraben haben.
Wir wollen transparent arbeiten, Ehrlichkeit, wir wollen offen kommunizieren.
Das war David Degen, der noch Bernhard Burgner abgelöst hat an der Spitze vom FC Basel. Und jetzt war es aber so transparent, die Kommunikation in letzter Zeit, dass man irgendwie am Montag alle wichtigen Medienhäuser so in Serie hat müssen, mit zusätzlichen Informationen füttern. Also es geht darum, dass es mehrere Aktiengesellschaften gibt, die irgendwie Geld in den FCB haben fließen und dann weiss man nicht, ist Geld wieder zurückgeflossen oder vielleicht auch nicht. Tilman, erzähl doch mal, was euch dort erklärt worden ist.
Das große Ganze ist irgendwie mit dem Zitat schön aufgefangen, dass irgendwie eigentlich David Degen, selbst bevor er von den 10% seiner Aktienanteile den Club übernommen hat, von Bernhard Burgner eigentlich wirklich in jedem Gespräch betont hat, dass man offen, transparent und ehrlich sein will. Und sich jetzt in den letzten, nicht nur Monaten, also schon seit längerer Zeit, gab es immer wieder mal Gerüchte und man hat Spekulationen gehört über zum Beispiel eine Aktiengesellschaft namens Horizon 2026. Sind irgendwelche Sachen irgendwelche Geschäfte, irgendwelche Stadionmitarbeitenden zum Beispiel, die an eine Firma ausgelagert worden sind. Und es waren ganz viele Themen da und sind immer noch da, wo der Verein eben nicht offen, ehrlich und transparent kommuniziert hat. Und Ja, in dem Rahmen haben wir und einige andere Medien auch ein bisschen recherchiert, ein paar Fragen zusammengefasst, dem Verwaltungsrat zukommen lassen, in unserem Fall zumindest. Und dann gab es letzten Montag eine Aussprache mit drei Medien an dem Tag.
Wir haben ja so das Gefühl, Fußball, das findet auf dem Platz statt, unten, und dann hat es oben halt noch irgendjemand, der die Löcher muss füllen im Schnitt im Schweizer Fußball. Kommen wir nachher vielleicht auch noch dazu. Beim FC Basel ist es ja so, die Profimannschaft, die ist in der FC Basel 1893 AG und die gehört je, also zu 25% noch im Club, also dem FC Basel und dem Verein, genau, der Mitglieder. Und 75% von diesen Aktien gehören der FC Basel Holding Aktiengesellschaft, die ist so oben drüber. Und die ist mal eigentlich gegründet worden, damit die Gigi Öri dort Millionen reinschütten kann, um die Löcher unterstopfen. Hat sich aber leicht verändert, denn, wenn man die ganze Champions League shootet, dann kann man auch wieder Geld auf in die Aktiengesellschaft machen. Und dort, das sind eigentlich die Aktien, die von Bernhard Burgener an David Degen gegangen sind und nachher von David Degen wieder an andere Aktionäre weiterverteilt worden ist.
Und das ist da, wo es interessant ist. Wo es dann so wirklich, abgesehen von den 90 Minuten, auch wenn die in der Saison gar nicht so interessant waren jeweils oder häufig nicht, ist so da, was da passiert, ist so das Interessante, wenn es um den Club als großes Ganzes geht, ja.
Und der FCB ist in finanziellen Nöten, das weiß man. Wie fest, dass sie in finanziellen Nöten sind, ist aber, glaube ich, noch nicht ganz so klar gewesen. Und es geht vor allem darum, dass sie zum Teil Geld gesucht haben, um die laufenden Rechnungen zu zahlen, weil man halt, dass es so Transfer so ein bisschen Termingeschäft ist. Man verkauft einmal, aber das kommt alles in Raten und man kauft, das zahlt man aber auch in Raten und dazwischen muss man irgendwie noch den Strom abzahlen für den Rasenmäher.
Genau, und also die Situation, also dass die nach den Burgener Jahren mit allem, was da reingefallen ist, dass sie längst nicht mehr so komfortabel ist wie zu Häuslerzeiten, das war einem bewusst. Und auch, dass es eng wird, was so die ganzen Reserven, der Aufbrauchen von den Reserven angeht. Und dann ist so, dass man im Dezember 21 eben diese Horizon 2026 Aktiengesellschaft gegründet hat, um von dort 3 Millionen Franken in den Club zu geben, um ihn da vor dem Konkurs zu bewahren.
Und was ist denn das Problem dran?
Das Problem ist, dass, wenn man das im Internet nachschauen will oder im Handelsregister nachschauen will, dass halt vor oder hinter oder wie man sagen will, vor dieser Horizon steht ein Name, František Safarik, der offensichtlich nichts mit dem FC Basel zu tun hat. Und dahinter stehen aber die vier Besitzenden des FCB oder der Holding-Aktien, also David Degen, Dan Holzmann, Andreas Rey und Ursula Rey. Aber eben, es ist von außen keine ersichtliche Verbindung zum FCB geschaffen worden. Es ist nie kommuniziert worden. Und ja, das steht relativ im Gegensatz zu den Worten offen, ehrlich und transparent.
Und die haben ja im Mai 23 mal den David Degen gefragt, von wo kommt denn das Geld? Und ich habe die Interviewpassage nochmal durchgelesen.
Als wir ihn angesprochen haben, ging es nicht um das Geld, sondern ging es einfach darum, dass da der Begriff Horizon 2026 schon mehrere Wochen, Monate rum erzählt worden ist und wir ihn da eigentlich auf den Namen drauf angesprochen haben, nicht auf das Geld. Thomas ist schon ausgestiegen.
Nein, es ist völlig absurd, die ganze Geschichte, ehrlich gesagt. Meine, was müssen sie etwas verschleiern, eine Zahlung, eine eigene Zahlung verschleiern? Sollen sie einfach sagen, es ist ja nichts, wir haben 3 Millionen müssen reingeben, damit wir die Rechnungen zahlen können, für den Rasenmäher, wie der Florian so plakativ herausgefunden hat. Das ist doch nichts Ehrenrührungs. Also ich schnall die ganzen Verschleierungsaktionen nicht. Aber darum bin ich möglicherweise auch nicht Millionär, weil ich einmal alles einfach den Steuern angebe, was ich kann. Also ich komme beim besten Willen, ich komme aus dieser ganzen Sache nicht raus.
Das ist genau der Knackpunkt. Also Sie sagen, man hätte das so geregelt, damit man nicht sieht, wer das Geld gegeben hätte, wie viel Geld, zu welchen Teilen. Aber ja, warum verschleiert man es? Und dann kommt noch dazu, dass in dem ersten Vertrag mit der Horizon Rückzahlungsmodalitäten geklärt waren, wo quasi das Rückzahlen der 3 Millionen des Darlehens gekoppelt ist an Transfererlös, ich weiß nicht genau, dass quasi mehr, also wenn man 3 Millionen gibt, man erreicht quasi eine gewisse Summe, dass vielleicht 5 zurückfließen oder 7 oder 9 und ich weiß nicht.
Ja, aber der Club gehört ja rein. Also im Endeffekt können sie mit dem Geld machen, was sie wollen.
Absolut, ja. Aber es steht eben in diesem krassen Gegensatz zu, wir sind offen, wir sind ehrlich, ja, und wir sind transparent.
Nein, es leuchtet mir absolut alles nicht ein. Ich muss noch mal sagen, die Verschleierei, 0,0 Einsicht, warum man das so macht. Genau. Tilman, haben Sie es dann erklärt, warum dass sie alles verschleiert haben?
Eben, die Begründung ist, dass man nicht sehen sollte, dass das Geld von Ihnen kommt, damit nicht der Eindruck entsteht, ah, es ist ja Geld da, ah, wir müssen uns gar keine Sorgen um den Club machen, ah, zur Not sind ja die vier da. Und eben, das ist für mich auch eine Ausrede, wo ich denke, okay, das macht für mich begrenzt Sinn.
Es macht vor allem darum keinen Sinn, weil ja schon die Holding oben eine absolute Blackbox ist, weil man ja nicht einsehen kann, von wo das Geld kommt. Man kann dann anhand vom Wirtschaftsbericht, der dann veröffentlicht wird, oder auch nicht nachvollziehen, was von der Holding in der AG unten dran fließt, aber wer dort oben das Geld reinschüttet, also das kann man ja nie nachvollziehen, oder?
Eben, es ist einfach, die Form ist nicht transparent, und auch, dass man das jetzt wirklich bis die Fragen schriftlich im Mailfach gelegen sind, nicht darauf antworten wollte, nicht darauf eingegangen ist, auch das ist nicht transparent. Und ich finde auch, man hätte sagen können, hey, der Club ist in schweren finanziellen Problemen, wir müssten Geld geben, wir wollen nicht sagen, wer von uns wie viel gegeben hat. Man hätte nicht alles auflegen müssen, man hätte nicht sagen müssen, ich habe so und so viel gegeben und er hat so und so viel gegeben, aber einfach das zu sagen, hey, wir haben Geld einschießen müssen, es ging nicht mehr anders, aber wir wollen nicht sagen, wer wie viel. Das wäre eine Form von Transparenz und Offenheit gewesen und man hätte immer noch nicht alles dargelegt.
Was das Interessante ist am ganzen Konstrukt, ist, dass man ja gesagt hat, jetzt ist es, glaube ich, irgendwie ein verzinstes Darlehen, oder?
Genau.
Kann man sagen. Aber ursprünglich hat es eben eine andere Modalität von der Rückzahlung. Und dann wird es ja dann interessant. Dann hast du ja, wenn man jetzt ein bisschen bösartig ist, sagt man...
Das bist du ja nicht,
zum Glück. Das bin ich nicht. Der Eigentümer von dieser Aktiengesellschaft gründet eine andere Aktiengesellschaft, wo sie namentlich nicht auftauchen, gerne dem Club Geld, damit er seine laufenden Rechnungen kann zahlen kann, und koppelt die Rückzahlung an Einkommen auf dem Transfermarkt, was eigentlich ein bisschen wie Spekulieren mit Fußballern so ein bisschen ist, und wissen aber ja vielleicht schon, wie viel Geld das eigentlich, gewisse Transfers sind schon abgeschlossen, und holen nachher Geld raus, wenn man eigentlich sagt, wenn ein Fußballclub in der Schweiz soll einigermaßen gesund funktionieren, dann muss er ja Transfers können machen. Und wenn man ihm ein bisschen Geld gibt, um seine laufenden Rechnungen zu zahlen, und ihm dann noch mehr Geld rausnimmt, wenn er Transfergewinn macht, dann ist das ja nicht der Club auf gesunde Füße stellen, sondern das ist ja eigentlich ein Finanzvehikel. Man kann sagen, das ist vielleicht von der Verzinsung her voll okay, und dass das höchste Risikokapital anschaut. Das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie im Silicon Valley irgendwie seine Millionen auf 15 Startups verteilt, 14 sterben, eins kommt vielleicht rauf. Aber das hat doch ein bisschen, das wirkt doch so, wie wenn man durchaus noch das Gefühl hat, man könnte ja an diesem Club auch noch ein bisschen, man muss zwar gehen, aber man könnte ja auch noch ein bisschen etwas rausziehen.
Genau, und auf dem Weg dahin, wenn man es so gemacht hätte in der Situation, hat man ja immer noch einen Club, der in Problemen ist. Nur wenn man Transfereinnahmen macht, ist der Club nicht gesundet, und man hätte ihm in der Situation Geld entzogen.
Ja, aber es ist ihren Club. Das Geld gehört ihnen. Sie können doch damit machen, was sie wollen. Wenn sie nachher, weil sie jetzt, ich sage jetzt mal, sie schiessen 3 Millionen ein, nachher nehmen sie, weil sie entsprechend Transfer gemacht haben, nehmen 6 Millionen raus. Einfach jetzt mal ein Zahlenbeispiel. Ja, vielleicht müssen sie dann in einem Jahr die 6 Millionen, die sie schon rausgenommen haben, wieder reingeben. Weil sie nicht liquid sind. Also dort sehe ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, dort sehe ich überhaupt nicht das Problem.
Aber also der Club hat auch Bernhard Burgener gehört. Und er hat mit seinem Geld auch machen können, was er will. Aber ja, es ist, glaube ich, nicht auf allzu viel Gegenliebe gestoßen in der Situation.
Nein, das ist mir schon klar, weil ein Club ja immer noch per se eine Institution ist und dass der Öffentlichkeit
ein
im Prinzip ein Allgemeingut ist, alles zusammen. Aber rein rechtlich gehört das denen vier Aktionären zu 75%. Und darum können sie mit dem Geld machen, was sie wollen. Darum können sie auch ganz offen sagen, die 3 Millionen haben wir reingeschossen und fertig. Ist ja super, wenn sie das machen.
Genau, aber genau das ist ja nicht passiert, und dass diesen Beigeschmack macht, wo, dass man irgendwas verheimlichen,
logisch,
verdecken, verstecken
logisch,
wollte.
Logisch, aber jetzt ist ja die Frage einfach am Ganzen, haben sie jetzt wirklich alles auf den Tisch gelegt? Oder haben sie einfach einmal so nach alter Anwalts-, nach Juristentechnik, Taktik, wir geben mal so viel zu, wie wir uns anweisen
können? Das ist jetzt die große Frage. Es könnte ja sein, dass noch 79 andere Aktiengesellschaften um den Club schweben und damit genau das Gleiche passiert, man weiß es nicht.
Also es gibt ja nochmal nach zum guten Glück gibt es ja nochmal eine Aktiengesellschaft, ja. Intein AG, wo dann nicht Leute sind, die im Vorstand sind, die auch Geld geben, weil sie weil es einfach gutherzige Menschen sind.
Gehörst du auch dazu?
Nein.
Bist du ein reicher Basler?
Nein, er ist einfach nicht gutherzig.
Um mich herum wohnen ein paar auf dem Ruderholz, aber ich gehöre leider
Könntest
nicht.
Könntest du die mal abklingeln in den nächsten Wochen?
Genau, kann man Leute gut. Ja. Also das Ganze hat schon, also vor allem wenn man dann noch weiss, dass der David und der Philipp Däger ja bei Schweizer Fußballclubs sind, gehen weibeln mit so einer Idee. Man könnte eben einen Fußballclub nutzen, um mit Spekulation auf Fußball Geld zu verdienen. Hat das Ganze schon einen sehr, sehr merkwürdigen Nachhall. Aber offensichtlich haben sie gerade noch, man könnte ja sagen, sie haben jetzt gerade noch die Kurve gekriegt. Also sie sind von dem Vehikel weggekommen, jetzt ist es ein normalverzinstes Darlehen. Das macht ja absolut Sinn. Man muss ja nicht einfach das Geld reinschießen, wenn man es gerade hat.
Ja, ist ein bisschen die Frage. Also kommt es bei den Fans, Mitgliedern, Beobachtern, Sympathisanten, kommt es an als Vertrauensbeweis dieses, wir haben uns jetzt den Fragen gestellt, wir haben zumindest das beantwortet, was wir gefragt worden sind? Oder bleibt jetzt dann trotzdem, wenn man zum Beispiel jetzt nochmal bei der Intain ist, falls es so ausgesprochen wird, ist uns gegenüber das bestätigt worden. Ich glaube, in dem zweiten Gespräch ist die Frage gestellt worden, ob es noch andere Gesellschaften gäbe. Da war die Antwort nein. Keine Ahnung, wie genau die Frage formuliert worden ist. Deswegen kann man nicht sagen, das ist jetzt falsch, die Antwort. Aber es ist so ein bisschen, hat es jetzt Vertrauen geschaffen oder das Gegenteil? Oder guckt man jetzt dann doch wieder genauer hin und was ist eigentlich mit der Aussage und kann ich das jetzt glauben und was ist eigentlich damit? Und es wird morgen Abend gibt es eine Fragerunde, eine Aussprache, wo sich, glaube ich, so um die 600 Personen angemeldet haben mit den vier Besitzenden. Nächste Woche ist die Mitgliederversammlung. Also ich glaube, da wird man so ein bisschen so die Situation abschätzen können, gucken, hat das jetzt Vertrauen geschaffen oder ist jetzt die Skepsis doch eher gewachsen?
Also was ja noch absurder ist als das Ganze, ist ja der David Däger, der immer gesagt hat, ich arbeite für lau, ich mache das alles gratis. Und jetzt kommt aus, es gibt nochmal. Und dann hören wir auf mit Aktiengesellschaften, oder? Es gibt nochmal eine Aktiengesellschaft, T44 AG, und über die wird, es ist dann kein Gehalt, sondern was ist es?
Das ist eine Entschädigung.
Eine Entschädigung, oder? Ich weiß nicht, Thomas, bekommst du da ein Gehalt oder ist es für dich eine Entschädigung, dass du da musst?
Schmerzensgeld.
Nein, für dich, Gregory, der wahnsinnig bis jetzt...
Ich kann sehr viel sagen. Ich hatte eigentlich bei einem Fußball-Podcast.
hast du den falschen Tag ausgewählt?
Für dich als Winterthur sind die Zahlen auch wahnsinnig hoch, oder? Also so ja, 50 Millionen Transfereinnahmen.
Ja, also...
Ich finde, du wolltest nur einmal schlucken, Gregory.
Ja, das hast du gesagt. Ich darf das nicht sagen. Ich will wieder zurück in die schöne Stadt. Aber nein, das ist natürlich wie Winterthur, sind das andere Dimensionen, die man da jetzt diskutiert und redet. Und ich glaube, auch der Winterthur-Präsident hat weder eine Entschädigung noch einen Lohn von 300'000 Franken.
Eben 300'000 haben die geschrieben im Jahr.
Das ist so das, was im Raum steht, ja.
Das ist nicht, also da ist auch jetzt aber nicht irgendwie ein Beleg präsentiert worden, sondern das ist so wie Transfererlös, man tut das so ein bisschen Pi mal Handgelenk.
Und guckt, wie die Reaktion ausfällt und hangelt sich dann so ein bisschen an die richtige Zahl, genau.
Okay, ist ja eigentlich per se, würde ich sagen, wenn man jetzt so Schweizer Fußballlöhne anschaut.
Genau, auch da wäre im Zeichen von Offenheit und Transparenz, glaube ich, es hätte keine Form, keine Kritik, keinen Aufschrei gegeben, wenn man am Anfang gesagt hätte, jawohl, es gibt eine Entschädigung im Jahr für meine Arbeit. Man muss ja noch nicht mal logischerweise nicht die Höhe sagen, die Summe. Auch unverständlich, warum das nicht mitgeteilt worden ist. Und ja.
Aber es ist ja lustig, ihr vermutet 300'000 Franken in der Basler Zeitung, oder? Die NZZ übernimmt das heute schon wie einem Fakt. Also dann ist das schon mal in der Landschaft draussen, oder? Also von einer Vermutung wird es zum Fakt.
Wobei man kann schon sagen, wenn das jetzt deutlich, deutlich massiv drunter wäre, hätte es können sein, dass es ein Telefon gegeben hat. Also das funktioniert.
Hätte es theoretisch sein können.
Ja, genau. Ja, und das logisch, ist nicht cool, aber, also von dem her.
Gleich. Ja. Aber man kann es ja nicht als Fakt präsentieren, solange es nicht bewiesen ist. Aber es ist gleich.
Geschootet worden ist ja vom FC Berno. Sie haben in Luzern geshootet, im vielleicht unwichtigsten Spiel. Luzern shootet ja jetzt nur noch. Was macht eigentlich Luzern jetzt noch? 5 Match. Die haben vorher gesagt, die Jungen shooten.
Ja,
aber
die
shooten ja schon. Und die sind ja der Grund, warum dass wir jetzt dort unten ist. Haben wir das letzte Mal behauptet. Verrückt. Also Anton Kade schießt 1-0, Adrian Gürbic trifft zum 1-1. Der Marvin Hitz haut Dominik Schmid K.O.
Der arme Dominik Schmid. In Lugano rasselt er voll in die LED-Bande mit dem Kopf. Gehirnerschütterung, jetzt kommt der eigene Goalie, haut ihn um.
Ja, ich habe ihm voll spontan wirklich gedacht. Also zweimal so einen an Kessel, das ist...
Ja, yes, nicht gesund wahrscheinlich.
Nein, das ist nicht wirklich.
Ich würde jetzt sagen, mal ein paar Wochen Pause machen an seiner Stelle.
Für den FCB geht es ja auch um nichts mehr, deswegen kann man ihm auch da, wie Luzern, kann man so ein bisschen Ruhepausen gewähren.
Also die Saison ist schon beendet für viele.
Für alle? Also,
über was reden wir eigentlich?
Geht sich noch ein paar
Arsch. Geht sich noch ein paar Arsch, genau.
Zum Glück haben wir noch ein paar Zahlen und so, worüber wir reden können.
Der Baraschist. Nein, los, ich habe eigentlich das in der letzten Woche besprochen. Der Daniel hat mir noch geschrieben, wegen Michi Lang. Weil er gesagt, wir haben mal Erfolg gemacht, was denkt eigentlich Taul und Jacques, und er denkt sich jedes Wochenende, was denkt eigentlich der Michael Lang.
Der ist ja da in der Folge auch angesprochen worden. Du hast natürlich böserweise Taul und Jacques in den Titel genommen und das ganze, die ganze Aktion losgetreten.
Was denkt der Michi? Also Michi Lang, dem sein Vertrag trödelt jetzt einfach aus und er kommt eigentlich noch trainieren auf Basel oder macht auch auf dem Hometrainer etwas?
Er wird ja immer gelobt für seinen Einsatz und seine Professionalität und seinen Vertrag trödelt dann noch ein bisschen länger aus.
Ah, der ist ja noch
der trödelt und trödelt und trödelt bis zum nächsten Sommer.
Was spekuliert man in der Botz, was er verdient?
Da kann ich nichts zu sagen. Sonst wird es irgendwo übernommen und steht dann da als Fakt und das will ich nicht.
Nein, aber schon verrückt, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, der FCB shootet halt mit einem überragenden Rechtsverteidiger und darum hat der Michael Lang keine Chance.
Ja, es gab vor allem mit der Lösung Rürk, die jetzt in den letzten Wochen funktioniert hat, glaube auch zum ersten Mal, weiß nicht genau, wie es im Herbst ausgesehen hat. Man hat sich vor allem davor, als man nicht so eine wirkliche Lösung hatte, gefragt, was spricht jetzt eigentlich gegen Michi Lang, der das eigentlich so die meiste Zeit ordentlich gemacht hat. Irgendwie hat man so das Gefühl, wieso kriegt der jetzt noch nicht mal eine Chance, und dann ist nie eingesetzt worden, und dann hieß es, ja, er ist ja nicht fit, der spielt ja nie, aber logisch kann er nicht fit sein, wenn er nie spielt. Und ja, es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass er vor allem da die Chance nicht bekommen hat.
Also man will ihn wahrscheinlich einfach loswerden, oder?
Ja, aber ich meine, man kann ja auch einen Spieler, ja gut, über gute Leistungen, aber ich meine, es spricht ja nichts dagegen, einen Spieler irgendwie zu gucken, dass man im Sommer eine Lösung findet und trotzdem kriegt er noch seine Einsätze. Vor allem, wenn es irgendwie so viele Verletzte gerade gibt auf der Position, dass man irgendwie gucken muss, dass man sich seine Abwehr zusammenzimmert, dass dann so wenig Einsatzzeiten gekommen sind, ist schon...
Zumindest. Also es wäre wahrscheinlich einfacher, um einen Spieler loszuwerden, wenn er ab und zu noch spielt. Es gibt ja wieder ein bisschen ein Schaufenster.
Ja, offensichtlich nicht. Nicht die Idee vom FCB. Und dann gehen wir noch das letzte durch beim FCB, Marvin Hitz.
Wo er
ja im Goal steht. Der spielt. Und der David Ager hat ja im Eindruck-Podcast mal gesagt, eigentlich man hat mit ihm abgemacht. Das dritte Jahr ist er dann das Nummer 2 hinter einem jungen Goalie. Marvin hat von dem nichts gewusst, wie er jetzt auch noch mal in der BZ Basel gesagt hat. Und David Ager hat euch erklärt, wie es zu dieser Aussage gekommen ist, nämlich?
Er hat gesagt, dass das nicht die Abmachung, dass er falsch informiert war. Und dann sind wir wieder irgendwie ein bisschen zurück im großen Ganzen. Also was glaubt man, wenn der Chief Football Officer, dessen Tagesgeschäft ist, die Mannschaft zu managen, zu gucken, wo geht's hin, was geht, kann der so falsch informiert sein? Es ist nicht, dass er irgendein Detail, dass man ihm irgendwie gesagt hätte, vielleicht haben wir es ihm falsch ausgelegt, vielleicht hat er ein bisschen was Falsches gesagt, sondern es ist eine relativ konkrete Aussage, in der er offensichtlich falsch informiert war, wie er selbst sagt, aber eben, es ist so auch so ein bisschen da mit der ganzen nicht vorhandenen Offenheit, Transparenz, man fragt sich zumindest, okay.
Es ist der Beweis, Tillmann, dass er kein Alleinherrscher ist. Weil sonst hätte er es gewusst, oder? Wenn er ein Alleinherrscher wäre und alles wird selber machen, dann hätte er es gewusst, wie die Abmachung ist.
Ja.
Gut, und damit lassen wir den FCB und den Army FC Luzern. Tut mir wirklich ein bisschen leid. Aber vielleicht lassen sie jetzt noch jüngere shooten oder irgendwie so etwas. Ich drücke aufs nächste.
Hast du mich so angeschaut, dass du eine Antwort erwartet
Nein,
hast?
Nein, eigentlich
weil du Freude hast, mich anzuschauen.
Genau.
Das ist gut.
Unglaublich, was unsere Südkurve heute geleistet hat. Und ja, es zeigt halt einfach auch, wie die Leute eben sich einsetzen, wenn man anständig mit ihnen umgeht. Oder? All die Diskussionen, die wir in letzter Zeit immer und immer wieder hatten, mich regt halt einfach insofern auf, als dass man so wie man Wald einruft, kommt halt einfach zurück. Und ich erwarte halt einfach, dass man mit den Fans korrekt und anständig umgeht. Und jetzt, heute haben wir gesehen, zu was dass die Fans da bereit sind. Sensationell, wirklich Kompliment und auch an meiner Stelle da herzlichen Dank.
Das war Angelo Canepa, der FCZ-Präsident auf Blue, der begeistert war von seiner Südkurve, die gestern den Match ermöglicht hat, mit der Schaufelaktion. Tillmann hat vorher schnell die Zusammenfassung geschaut. Und
weil ich kein Spiel live gesehen habe am Wochenende, habe ich mir gestern jetzt gerade noch schnell die Zusammenfassung angeguckt.
Und ja. Ist leicht überrascht gewesen, dass man mit einem weißen Ball hat verschuten. Das hat mich auch mich hat überrascht. Wie viele Meter sind das vom Medienraum auf die Tribüne? Was würdet ihr schätzen?
1,5 Kilometer.
Gut, 1,5 Kilometer, gut. Also ich habe etwa 2 Zentimeter Schnee auf dem Kopf gehabt, wenn ich den Weg hinter mir gebracht habe. Und dann pfeifen sie das Spiel an und es ist völlig klar, sie haben irgendwie mit so einem Heizblößer haben sie die Linie gewärmt und während es vorne grün worden ist, ist es hinten schon wieder weiß gewesen. Dann hat mir die Maya unten berichtet, sie haben beobachtet, wie die den Anschlusskreis freigeschaufelt haben, die haben dann einfach so den Schnee auf so Hüfe auf dem Spielfeld geschaufelt. Hat sie auch nicht nur sinnvoll gefunden. Und nach 6 Minuten hat der Schiedsrichter gesagt, hey Jungs, das bringt es überhaupt nicht. Victor Ruiz geht einmal wunderschön um, weil der Ball nicht mehr ganz dort ist, wo er ihn vermutet hat. Und die Spieler haben nachher erzählt, sie sind eigentlich in der Garderobe gewesen und ihre Information war, das Spiel wird abgebrochen. Man sagt es jetzt nur noch nicht oben, weil man muss zuerst mal schauen mit den Fans. Schickt man zuerst St. Gallen heim? Ist der Zug überhaupt um? Oder müssen zuerst Zürcher raus und St. Gallen müssen noch ein bisschen drinnen bleiben? Und dann sind der Sicherheitschef vom Stadion und vom FCZ auf die Idee gekommen. Wir haben ja hier einen ganzen Haufen gar nicht nur testosteronfreie junge Männer in der Kurve stehen. Warum tun wir nicht denen ihre Arbeitskraft? Es hat nachher auch junge Frauen auf dem Feld gehabt, nutzen und schaufeln das Spielfeld frei. Und plötzlich sind da rasen da Leute aufs Spielfeld und schaufeln los. Also es ist recht lustig gewesen.
Also der schönste Platzsturm aller Zeiten.
Einer der schöneren, ja. Ja, gibt auch sonst schöne.
Außer wenn der FC Basel Zara auf den Platz läuft, gell, du Thielmann?
Aber was wäre gewesen, wenn die Kurve draußen hätte bleiben müssen? Dann zu viel Schnee, kein Spiel?
Ja, es ist mega herzig gewesen. Es hat dann irgendwie nach 15 Minuten sind dann vom C aus dem Familiensektor so 10-jährige Buben und Mädchen zu Rennen gekommen, die auch unbedingt haben wollen Schnee schaufeln. Weil ich meine, hey, wenn es jetzt schon mal so viel Schnee in Zürich, ich begriff das. Und dann hat man dann müssen sagen, sorry, Schneeschaufel, Knappheit, lass doch irgendwie die anderen das schaufeln, gehen wieder zurück. Vielleicht hätten die das auch geschafft. Was aber vorher noch war, ist, die 2000 Fans haben sich am Mittag am HB in Zürich versammelt und haben protestiert dagegen, dass die Südkurve wieder mal gesperrt worden ist. Und die Stadtpolizei hätte irgendwie die Bahnhofstrasse absperren, weil dort auch noch der Zürich-Marathon stattgefunden. Und nachher ist man dann so zum Stadion gelaufen, es ist nichts passiert, es ist alles friedlich geblieben. Man ist 2-3 Mal so abgebogen, dass die Polizei vorne wieder irgendwie die Strasse wechseln. Ein lustiges Katz-und-Maus-Spiel oder auch vielleicht auch nicht. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, den Match machen wir noch schnell, wie Umgang mit den Fans. Letzte Woche ist bekannt geworden, dass die Konferenz, vorletzte Woche ist bekannt geworden, dass die Konferenz von den kantonalen Polizeidirektorinnen und Polizeidirektoren wieder auf personalisierte Tickets setzen, nachdem sie vor einem Jahr gesagt haben, schwierig.
Ja, Bewilligungsbehörden, das ist eigentlich der Ausgang ist ja von der Bewilligungsbehörde, die das wieder wollen. Aber es ist ja Ende 2021, ja, ist ja schon mal so weit gewesen, dass man das Gefühl hatte, auf 2022, auf den Sommer, werden die personalisierten Tickets eingeführt und ausgerechnet ein paar Bewilligungsbehörden haben das nicht wollen. Und jetzt genau die gleichen, die es nicht wollen, wollen sie jetzt wieder. Also ich meine, das ist so ein Trauerspiel um das ganze Zeug herum. Und vor allem, sie werden nichts bringen. Sie werden nicht das bringen, was sie das Gefühl haben. Sie werden die Gewalt nicht können damit mit personalisierten Tickets eindämmen können. Zuerst müssen sie mal noch die rechtliche Grundlage dafür schaffen. Und zweitens können sie ja nicht Gewalt eindämmen dort, wo sie ja stattfindet eigentlich, also außerhalb der Stadien. Also wenn sie wir müssen zuerst ein personalisiertes Ticket haben, um am Bahnhof Altstädte sich nachher können prügeln mit der Polizei. Also es ist für mich ein hilfloser Versuch, ein Problem zu bewältigen, wo halt einfach da ist, seit Jahren da ist und wo die ganze Diskussion ja sowieso kompliziert worden ist mit dem Kaskadenmodell, das auch nicht funktioniert, so wie es jetzt ist. Es gibt ja auch 2-3 Belege dafür. Nur schon wieder gestern, sind ja all die von der Südkurve sind dann gleich im Stadion gewesen, oder das, was in St. Gallen passiert ist vorher, wo dann rund 800 Luzerner vor ihrem geschlossenen Sektor stehen Und dann werden es aus Sicherheitsgründen, zuerst lässt man es eigentlich draußen aus Sicherheitsgründen und dann lässt man es aus Sicherheitsgründen rein. Also das ist eine sehr verworrene Situation und die Fronten sind so verhärtet und ich bin gespannt, wie man diese Fronten wieder aufweichen will.
Ja, ich glaube, wir haben ein Problem oder die Leute sehen ein Problem, wo es keine Lösung gibt, wo es auch keine Lösung findet mit diesen personalisierten Tickets, wie du gesagt hast, das kann ja nicht eine Lösung sein, weil sie halt einfach nicht funktioniert. Ich glaube, man muss wirklich auf die Einzeltäterverfolgung setzen, wie man halt das im Schweizer Recht sollte oder müsste machen, das vorgesehen
ist. Aber lustig ist ja, dass man genau die personalisierten Tickets jetzt einführen, weil sie es als wichtiges Instrument für die Einzeltäterverfolgung plötzlich angeschaut wird. Also, ja.
Sie haben einfach keine andere Idee.
Nein, sie haben keine andere Idee, ganz einfach.
Ja, und vor allem, es hängt ja ganz viel daran. Also wenn personalisierte Tickets im Raum stehen, müsste man ja eigentlich auch sowas wie Stehplätze abschaffen. Man müsste völlig auf Sitzplätze umstellen. Man müsste gucken, dass keiner mehr seinen Stuhl verletzt, weil sonst sitzt er plötzlich woanders. Und dann weiß man ja doch gar nicht mehr, wer es ist. Es hängt so viel an diesem Instrument, dass sich auf das Innere vom Stadion bezieht, obwohl irgendwie auch relativ offensichtlich und nachweisbar ist, dass die meisten Sachen außerhalb vom Stadion passieren. Also es ist völlig bizarr, dass jetzt gerade das die Lösung sein soll, die große Lösung, die alles verhindert.
Ist es nicht schlicht und ergreifend die Reaktion darauf, dass die Liga und Clubs gesagt haben, Kaskadermodell, ihr könnt uns mal, weil dort beißt sich ja dann die Katze wieder in den Schwanz, weil nachdem man die personalisierten Tickets mit einer grossen Studie mal untersucht hat, was hat das eigentlich zur Folge, oder? Das wäre pro Stadion, würde es auch irgendwie zwischen 1 und 3 Millionen kosten, um sie nur ohne Mehrwertsteuer, das ist so lustig, oder? In diesen Berichten, was dann drin steht, ohne Mehrwertsteuer, um das einführen, also nur einzubauen und dann pro Saison kostet es dann nur Geld, dass jetzt die Politik sagt, okay, die wollen unser wunderschönes Kaskadenmodell nicht, wo eigentlich noch gar nicht eingeführt worden ist, wie sie sagen, weil das andere vorher ist einfach mal irgendetwas gewesen, sagen sie selber. Es ist irgendetwas, was bis jetzt gesperrt worden ist irgendetwas gewesen, überhaupt nicht nach Kaskadenmodell. Und wenn ihr das nicht wollt, dann kommen wir halt mit dem, was euch am meisten auf den Wecker geht und euch richtig Geld kostet, und das sind die personalisierten Tickets. Und dann und vielleicht über diesen Druck, Moment, kommt man Clubs und Liga wieder ein bisschen näher dran.
Das ist ein Zeichen für eine sehr, sehr konstruktive Diskussion, wenn man sagt, wir machen jetzt das, was euch auf den Wecker geht. Das führt immer zu einer Lösung.
Genau, das ist ein völliger Quatsch, um es klar zu sagen, weil es ist ja vom FC Zürich die gerichtliche Einsprache hängig oder die Einsprache hängig oder der Vorstoß hängig, dass der FCZ abklären lässt, gerichtlich, ob das die Kollektivstrafen überhaupt zulässig sind oder nicht. Warum? Zum mal ein bisschen Dampf rausnehmen aus dieser ganzen verworrenen Situation, warten wir jetzt einfach mal das gerichtliche Urteil ab.
Es geht wahrscheinlich natürlich Jahre, nehme ich an, bis das dann rechtlich verhebt, oder bis dann kann man nochmal einen Einspruch haben und so weiter. Dann hast du nicht, und außerdem, Entschuldigung, ja, es ist kein Kollektivstrafe, gell? Es sind präventive Massnahmen.
Ja, super.
Was anderes. Ja, das haben wir ja jetzt gesehen am Sonntag, oder? Also in Genf, Kesslitz, beim Eingang. Offensichtlich, weil man irgendwie Pyro gefunden hat, es sind mehr Leute kontrolliert worden als nach Good Hosting. Eigentlich hätte das kontrolliert werden, okay, aber bei jemandem ist offensichtlich Pyro gefunden worden, dann ist es zur Schlägerei gekommen. Dann sperrt man in Zürich die Südkurve, und weil das die Lage ja absolut beruhigt, stehen nachher 2000 von der Südkurve am 12. am HB, wo nebendran der Zürich-Marathon stattfindet, und alle Bus und Tram, die am HB vorbeifahren, fahren nicht mehr. Das beweist doch, dass das präventiv funktioniert.
Ja, super. Genau, darum habe ich auch dann von meinem Tramhaltestell müssen auf den Bahnhof laufen, weil kein Bus gekommen, kein Tram gekommen ist. Also,
und, sogar der Schnee, und sogar der Schnee ist noch beseitigt worden. Ich meine, das ist nicht der Beweis.
Ja, wenn wir noch zum Match gehen, also nur noch ganz kurz, ich meine, es ist eine tolle Aktion, es war eine lustige Aktion, aber man kann auch sagen, hey, das sind alles junge Menschen, die haben eben vorher auch bewiesen, dass sie vom HB zum Stadion laufen können, dass die jetzt das Feld freischaufeln, also ja, es ist lustig und okay, aber sensationell ist es jetzt eigentlich nicht. Ich habe vorher unten oder Janik Brecher gefragt, du, man hat eigentlich jemand euch gefragt, ob der Platz wieder freischaufelt. Früher hat man noch die Mannschaft geschickt, oder? Dann wären sie warm geblieben. wären nicht überrascht gewesen, dass trotzdem weitergeschootet wird, aber das ist auf die Idee kommt man gar nicht.
Also sind Sie nicht gefragt worden?
Nein. Ja. Ich hätte jetzt die Mannschaft geschickt.
Ich hätte Journalisten gefragt, die sollen oben runter, damit sie mal etwas Vernünftiges machen an dem Tag.
Ich wäre sofort angegangen. Ich bin natürlich... Viele Leute haben mir geschrieben, oh, hoffentlich bist du genug warm angezogen. Also vielen Dank für die Nachrichten, aber natürlich, ich bin ein Profi. Also ich meine, ich bin mit meiner Jackhaardecke dort gesessen, eingemummelt.
Die Winterthur war warm gesehen.
Ja, ich habe gesehen, dass es dort in Winterthur jetzt nicht geschneit. Zürich verliert gegen St. Gallen 0-1. Wilhelm Köbel schießt das einzige Goal. Und...
Damit ist alles gesagt zum Match, meinst
du? Der Antonio Marquesano vergibt 3 Chancen. Und es ist... Irgendwie Zürich jetzt in den letzten 4 Matchen haben sie ein Goal geschossen. Das hat nie und nimmer dürfen erzählen. Das ist das in Genf gewesen. Und sonst 4 Matchs, kein Goal. Das ist schwierig. Wir werden die Sechsten werden. Die werden ja nicht Sechsten werden, sondern sie werden ja Vierte werden oder Fünfte.
Oder Dritte.
Oder Dritte. Wie der Umberto Romano vor dem Match gesagt hat, Minimalziel Dritte. Also, oh, okay. Angelo Canepa von dem nichts gewusst. Andere Leute, die ab und zu auf dem Platz stehen, wissen das, glaube ich, auch nicht. Und dann hat nachher erklärt, ja, nein, also eins geht eigentlich um Europa Cup, aber so, aber wir müssen sie auch hohe Ziele setzen, also vielleicht doch Dritten, aber eigentlich Europa Cup und so. Und ja, und weil ich das letzte Mal noch gesagt habe, sie müssen um die Europa League shooten, Entschuldigung, es ist nicht so, der Europa League Platz in der Schweiz geht an Cup-Sieger. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass 50%ige Wahrscheinlichkeit irgendwie ist, dass der Cup-Sieger auch in die Champions-League-Qualifikation kommt, würde eben der Europa-League-Platz in die Liga runterfallen. Dann wäre es der Dritte, der in der Europa-League kommt.
Eigentlich, also 50%ige Chance meinst du mit dem FC Winterthur, oder wie? Nein, aber Zürich, wir haben es ja, ist ja nicht das erste Mal, aber es wird wirklich maßgebend sein, was sie, also sehr spannend sein, so muss ich sagen. Sehr spannend sein, wie sie was sie im Sommer vorhaben, was sie im Sommer tätigen, ob sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen für Transfers, ob der Malenovic wirklich, der Milos Malenovic, der Sportchef, wirklich so ein gutes Netzwerk hat, dass er da irgend 2-3 Traumspieler auf den letzten Grund bringt und einen Traumtrainer. Weil ist ja klar mit diesen zwei, dass es nicht weitergeht, das ist ja schon länger klar, mit diesen zwei Co-Trainern. Ich weiß nicht, ob das ein Pleonasmus ist oder nicht, Co-Trainer, können wir auch 3 Co-Trainer haben, möglicherweise. Ist
natürlich, ja, klar.
Gut, 2 Co-Trainer. Da bin ich, also das wird wirklich sehr, sehr spannend sein, zu verfolgen, was beim FCZ geht, weil die Mannschaft braucht auch eine grundsätzliche Blutauffrischung und sie braucht einen Trainer, der ein bisschen besseres Konzept hat, wie das, was jetzt da auf dem Platz rum zu sehen ist. Und wie das so ist, wenn wir am Montag einen Podcast aufnehmen, hat dann irgendein Club immer noch das Gefühl, wir müssen noch mit einem Trainerwechsel nachlegen. Heute ist das der FC Zürich, der am 10.05 bekannt gibt, dass die beiden Co-Cheftrainer, Murat Ural und Umberto Romano, ab sofort nicht mehr im Amt sind. Wenig überraschend übernimmt Ricardo Moniz, der seit dem Oktober sogenannte Leiter von der Spielerentwicklung ist und wo ja auch Coach von den Coaches ist. Assistiert wird er vom Johann von Landen. Ja, richtig überraschend ist ja das nicht, weil der Versuch mit Ural und Romano, der ist so, ist ja sehr speziell gewesen, weil die beiden, ja, ich sage es jetzt bewusst, so ein bisschen am Gängelband gewesen sind vom Milos Malenovic, am Sportchef, der auf Bitte und Wunsch von der Canepas auf der Bank gesessen ist, der sehr eng einbezogen war in die Trainingsgestaltung. Und natürlich, auch wenn er das abgestritten hat, oder hat versucht abzuschwächen, doch das letzte Wort gehabt hat. Also von dem muss man einfach ausgehen. Ja, der ganze Entscheid ist natürlich getroffen worden, weil man ganz leicht offenbar ein Biberen hat, dass man nicht in den Europa Cup schafft. Das ist das erklärte Saisonziel von Angelo Canepa. Und mit 12 Punkten aus elf Spielen mit Ural und Romano, das ist ja nicht gerade eine überragende Bilanz. Und dazu kommt ja noch die Niederlage im Cup gegen Winterthur.
Ja, und die grosse Angriffswucht geht ja von dieser Mannschaft auch nicht aus. Also, alles kurzfristig wieder umgestellt. Einfach, damit man irgendwie das noch in den Europacup schafft. Und mal schauen, ob der Ricardo Moniz, wie lange es der dann macht. Also mal vorgesehen ist jetzt mal bis im Sommer. Aber man weiß es ja nie beim FCZ.
Kann man da nicht mal wild irgendwelche Trainernamen rumwerfen oder macht man das nicht beim FCZ?
Können wir schon. Was willst du hören?
Irgendwelche guten, großen, unrealistischen.
Also einfach all die Bayern München nicht in Frage kommen. Ja. Die schon von dort nicht gross genug sind.
Also ich meine, wir haben ja mal einen Namen ins Spiel gebracht.
Ja, schon lange. Ja.
Schon lange und ich gehe immer noch davon aus, dass das Top-Kandidat wird sein. Oder Alfred Schreuder, oder wie man es ausspricht.
Ja, also das ist das Naheliegendste immer. Und wenn der Milos Malenovic wirklich mal letztens in Dubai war, ein paar Tage Ferien machen,
dann hat er
Florian gerade knallhart raus recherchiert, dass dort Schreuder als Trainer tätig ist.
Bei Al-Ali.
Also Al-Ali, ja gut, Al-Ali hat es ja überall, das ist ja in jeder Stadt, also das ist wahrscheinlich nicht falsch. Ist ja gleich. Ja, es ist wirklich kein schwierig beim FCZ zu spekulieren, muss ich sagen. Ich meine, es gibt ja schon. Ich meine, auch Patrick Rahmen könnten der Kandidat sein.
Oh Gott, das war jetzt nicht sehr kreativ gewesen.
Aber. Nein, aber ich sage nur, weil der gescheiter zu Winterthur bleibt. Aber das haben wir schon ein paar Mal gedacht, der Trainer soll gescheiter zu Winterthur bleiben, hätte sonst noch immer zu haben. Auch er müsste eigentlich ein Kandidat sein für den FCZ.
Übrigens ist Al-Nasser, Entschuldigung.
Al-Nasser, ja gut, das gibt es auch überall, glaubst du.
Genau, ist ein Stadtteil dort.
Ja. Wir sind schon mal zwei Namen, Ilman, bist du zufrieden?
Ja, doch. Also ein dritter, drei machen sich immer gut, aber drei ich bin mit zwei zufrieden. Ja.
Was ich, wenn ich den Match anschaue, halt feststelle, der FCZ hat gute erste Elf, sie haben vielleicht noch einen Einwechselspieler, aber St. Gallen hat eigentlich einen breiteren Kader. Und darum, der Dominik hat jetzt das gesagt, ja, St. Gallen muss ja höher oben schütten. Eigentlich, wenn du das Kader anschaust, die haben drei gesperrte Stammspieler gehabt, sind nicht wirklich unterlegen am FCZ und können nachher noch drei Spieler reinbringen, was spielt wirklich verändern. Also, eigentlich St. Gallen, ja. Also wenn St. Gallen jetzt den sechsten Platz holt, wo sie nicht in Europa Cup reinkommen, finde ich schwierig. Aber kommen wir gehen doch dort an, wo der Gregory daheim ist.
I train a lot on the trainings. This freak is of this position, and when I saw it, like the position is for me, I screamed to Shaq and Silver, I will try to do this, and I'm fresh, and I train a lot, and that's lucky for me today, and that's crazy history. Like first touch with the ball, and I scored the goal today. That's crazy.
Das ist der Lukas Wakome gewesen. Und nein, ich bin nicht am Essen während dem Podcast, aber ich habe letzte Folge gefragt, wie man den polnischen Comedy-Meister ausspricht und der Cedric hat mir tatsächlich geschrieben und das durchgestrichene L, ich weiß nicht, wie der Buchstabe heisst, wird also offensichtlich wie das englische W ausgesprochen. Also er hat gesagt, also Białystok so und darum heisst sie eben der IB-Spieler, also hat das explizit so geschrieben, ich habe es jetzt nicht einfach erfunden. Lukas Wakome, weil das Y sind eigentlich eher ein E. Also ich verlange jetzt nicht, dass der Dominik mir so künftig Lukas Wakome sagen oder so. Und jetzt werden nach alle Polinnen und Polen sagen, ey, es ist was für ein schrecklicher Ausspruch, es tut mir furchtbar leid.
Und wenn du Lukas schreibst, dann meint es Lukas, oder wie?
Wenn der W schreibst,
W ist,
glaube ich, wirklich ein W, oder? Povozenia heisst, glaube ich, viel Glück. Povozenia, glaube ich, so wird es W wirklich wie W ausgesprochen. Keine Ahnung. Also, Winterthur verliert 1-2 gegen IB. Der Joel Monteiro schießt natürlich ein Goal, oder? Weil der schießt immer einfach Goal. Der Aldin Turkes schießt auch Goal, weil der Thomas hat immer gesagt, das ist ein Stürmer, der hat einfach den Näsel. Ich glaube, alle seine Goal, die ich bis jetzt gesehen habe, ist der Ball etwa 7-mal abgefälscht, bis er im Goal innen ist. Man weiß nicht, ob der Originalschuss rein wäre nicht. Aber das gilt ja auch für das 2-1 von Wakomi, weil ich meine, er sagt, er trainiert den Freistoß seit Jahrzehnten. Der Ball wäre nie im Leben ins Goal, wenn er nicht am Arnold Kopf tatscht.
Genau, ja. Aber das Schöne ist eigentlich der zweite Teil von seiner Aussage, wo du jetzt abgespielt hast, wo man sagt, ja, wenn der Dorian Mahles noch auf dem Platz gewesen wäre, hätte es lange Diskussionen gegeben, wer jetzt da darf den Freistoß schiessen. Aber so ist es sehr gewesen und ja, ich glaube, am Schluss kann man sagen, es ist ein okay Resultat, wenn sie durch den Punkt können holen. Sie haben viele gute Chancen gehabt, sind einfach zu wenig effizient gewesen und haben ab und zu eine verstolpert, die man könnte machen.
Also für mich ist das kein okay Resultat. Das ist ein Windet hat absolut einen Punkt verdient. Die haben wirklich einen richtig guten Match gemacht. IBA, klar, kannst du sagen, die Effizienz, aber ja, die zwei, man kann sagen, das Goal von Windet ist auch nicht zwingend aus IB-Sicht, aber die zwei Goal von IB sind also auch nicht speziell zwingend. Also eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es am Schluss dann ein 0-0. Genau. Aber auch das ist ein Punkt. Nein, Windet hat sich für diese Leistung wirklich einen Punkt verdient. Man kann natürlich auch sagen, ja, in den 11 Spielen vorher haben sie vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen Glück gebraucht, um nicht zu verlieren. Aber das gestern war wirklich eine richtig gute Leistung gewesen, habe ich gefunden. Was mich fragen, Gregor, kannst du mich ja aufklären, was der Marvin Keller geritten hat, dass er wie eine Furie
von der Tarantel gestochen
hat, danke Florian. Das ist halt, wenn man so viele Sprachbilder im Kopf hat, weißt du, bringt man das eine oder andere durcheinander. Das ist wie beim FCB, wenn du so viele AGs hast oder viele Firmen, weißt du auch nicht mehr,
welches bekannt, genau. Welches nicht bekannt.
Ja. Gut, klar. Nein, aber warum ist der Keller so los auf den Türkis nach dem Freistoss-Goal?
Hey, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat mit dem Schuss vom Gavon angerechnet, ist glaube ich auch noch da gestanden. Oder ist dann Nias gewesen, ich weiß es nicht mehr richtig im Kopf. Aber ich habe das Gefühl, sie waren nicht vorbereitet auf den Vakuum, auf seinen Versuch. Auch, ich habe das Gefühl, die Mauer kommt nicht rauf. Die Mauer bleibt stehen, oder ein Teil von der Mauer. Und vielleicht hat er das Gefühl gehabt, wenn jetzt dort der Turkis auch noch hochkommen wäre, dann wäre der Ball vielleicht gar nicht durchkommen.
Ja, aber der Ball ist ja in der Mitte durch.
Ja.
Und der Turkis ist aussen gestanden.
Turkis ist aussen, stimmt.
Ist ganz recht gestanden. Also es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, seinen guten Anfall.
Vielleicht ist es auch die Reaktion gegangen vom Turkis. Er reagiert auf den Freistoß, also auf das Gegengol und schüttelt ihn in den Kopf und lässt den Kopf hängen. Vielleicht ist das
Er winkt schwer ab. Er winkt schwer ab. Ja. Das habe ich nur im Fernsehen. In der Zusammenfassung sieht man es auch, wie er eigentlich schon für ihn das Spiel, hast du das Gefühl, beendet. Mhm. Er hat zwar gut geschossen, aber jetzt haben wir trotzdem verloren, gut duschen. Vielleicht,
aber immerhin ist der Turkis nach dem Spielschluss hat wirklich den weiten Weg gemacht, quer über den Platz zum Keller, und möglicherweise haben sie verabredet, miteinander in die Ferien zu gehen. Sie haben sich also dann, sauber gewesen vom Turkis, dass er dann zum Keller ist, und dann haben sie sich austauscht, und das ist dann Beweis von heiler Welt in Winterthur. Ja,
das macht man zu Winterthur so, man geht auch zusammen in die Ferien. Das ist ja so. Genau, und der Turkis hat ja nach dem Match noch auch den weiten Weg zu den Journalisten genommen und hat dann noch gesagt, dass man, Entschuldigung, den Ausdruck, es ist ein Zitat, verdammt gute Mannschaft ist, und dass man das heute wieder bewiesen hat. Also hat dann eigentlich alles wieder in Minne in Winterthur, trotz der Niederlage.
Wie sieht es mit dem Trainer aus eigentlich? Hast du da irgendwelche Wasserstandsmeldungen?
Man hört, was man hört, und ich glaube, er ist sehr zufrieden zu Winterthur. Ich glaube, das darf man so auch sagen. Und ich glaube, es ist auch eine andere Situation wie mit Bruno Berner letztes Jahr und Alex Frey vorher. Das sind ja zwei junge Trainer gewesen, aufstrebende Trainer, und der Patrick Hamann ist ja ein gesetzter Trainer. Ja. Also ich traue ihm das zu Bern, würde ich ihm das absolut zutrauen, dass er der Mannschaft noch einen neuen Input könnte geben, gerade mit seiner spielerischen Art. Aber er ist, glaube ich, zu Winterthur sehr, sehr geschätzt, und das weiß er auch. Und, ja. Du kennst ihn eigentlich besser, Florian.
Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass wir täglich miteinander telefonieren. Und ich glaube auch, er ist auch Profi genug, dass er da jetzt nicht unbedingt Wasserstandsmeldungen rausgibt.
Nein, die zwei, der Sportchef, der Oli Kaiser und Patrick Hamann, letzte Woche getroffen, und dann sind sie zusammen am Tisch gesessen. Also, ich habe den Oli Kaiser vorher schon gefragt, wegen dem Rahmen, und dann sagte er, los, ist wirklich nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja klar, wenn du müsstest, es mir natürlich selbstverständlich sofort prüfen, erzählen, wenn es so wäre. Und also sie haben Stein und Bein geschworen, nicht gerade, aber einfach wirklich versucht, klar zu machen, dass nichts offiziell im Raum ist.
Aber ja, genau.
Aber das ist Fußball. Das ist Stand heute. Stand Donnerstag, letzten Donnerstag und heute ist Montag und also vielleicht, genau. Ja.
Und was ist offiziell und was ist inoffiziell?
Also offiziell habe ich jetzt, das habe ich, das ist jetzt ein Wort von mir. Okay. Das ist jetzt ein Wort von mir, aber einfach, dass sie wirklich nichts gehört haben. Und der Rahmen, der befasst sich einfach ganz klar mit der Planung von der nächsten Saison und sieht, was weiss natürlich, was man kann finden, was drin liegt und was nicht drin liegt. Da geht es ja ganz viel um Geld. Und dass er sich wohlfühlt, ist klar. Ich meine, Zwindertal kann man sich, glaube wohlfühlen zum Arbeiten. Man kann in Ruhe arbeiten. Man hat vielleicht nicht den schönsten Trainingsplatz in der Schweiz. Das ist sicher so, aber das weisst du ja alles, wenn du findest, du kommst auf was, dass du einlässt.
Und ich glaube, als IB, ja, muss man sich mit dem Patrick Hamann auseinandersetzen. Also wenn man die Aufgaben macht und die Hausaufgaben werden, die IB eigentlich in der Regel sehr, sehr seriös gemacht. Ich glaube, das kann ich auch als Außenstehender sagen. Dann muss man sich mit dem Namen Patrick Hamann auseinandersetzen. Das liegt ja auf der Hand.
Wir haben das letzte Mal schon von den Finanzen ein bisschen geredet, von Winterthur. Und Thomas hat gesagt, ja, eigentlich kann man sich gar nicht gross weiterentwickeln. Jetzt hast du heute Morgen gesagt in der Fußballsitzung, dass sind es die Hauptaktionäre, die Familie Keller? Oder
Besitzer, ja.
Besitzer sogar. Dass das die Einzigen sind, die gar nicht so happy sind mit dieser Saison, die sie bis jetzt in Winterthur erleben.
Ja, also natürlich sind sie happy, aber das letzte Geschäftsjahr hat halt ein bisschen mehr gekostet, wie sie sich das glaube vorgestellt haben. Wo die Zahlen raus sind, habe ich kurz mit dem Präsidenten telefoniert gehabt, und er hat dann schon gesagt, hey, wir haben da ein bisschen mehr müssen anschiessen, wenn wir uns das eigentlich gewünscht haben. Also man redet da um relativ tiefe, also Anfangs und Schluss sind relativ tiefe Beträge, für uns Journalisten sind es hoch, aber wenn man mit Basel vergleicht, sind es relativ tief. Sie haben rund 2 Millionen müssen rund 2 Millionen zahlen. 1 Million ist so das, was sie normalerweise nachschiessen, plus Sponsoring.
Also 2 Millionen, das, ich glaube, in Basel war das gar nie vermerkt, vermutlich, oder?
Ja, für 3 Millionen haben sie nachgegründet, oder?
Eben, wir haben es ja das letzte Mal davor gehabt, das Problem ist halt auf der Schützenwiese ist super, oder? Aber wenn du jetzt sagst, ein vergleichbarer Club mit St. Gallen, und jetzt bin ich da gerade am Suchen, die haben im letzten Jahr Eintrittsgelder 11,3 Millionen verbucht und der FC Winterthur 2,7. Und das ist eigentlich immer ausverkauft. Das ist schwierig, oder? Sonst müsstest du ja wirklich anfangen sagen, okay, der Stehplatz kostet irgendwie 100 Franken.
Ja, und eben, es ist, sie haben dort halt eine Grenze, die sie erreicht haben, wo sie im Moment nicht können wachsen können. Das neue Stadion muss irgendwann kommen, da muss irgendwann etwas passieren, das ist klar. Ich glaube, das machen wir auch wegen der Lizenz, müssen da langsam wieder vorwärts machen. Aber ja, das ist ja so. Sie haben dort natürlich eine Grenze.
Und kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, hat die Swiss Football League tatsächlich mitgeteilt, dass der FC Winterthur als einer von nur zwei Clubs die Lizenz für die nächste Saison noch nicht bekommen hat. Der andere Verein ist der FC Schaffhausen, dort geht es um finanzielle Gründe. Beim FC Winterthur, dort heisst es, dem FC Winterthur verweigerte die Kommission die Lizenz wegen nicht erfüllter Kriterien im Bereich Infrastruktur. Mehr hätte die Liga nicht können sagen. Der FC Winterthur hat auch nicht sehr viel mehr sagen, außer dass es ums Stadion geht. Wir vermuten, dass es um das Neubauprojekt geht für die Haupttribüne und dass dort der Stadt Winterthur noch gewisse Papiere muss liefern, damit das dann auch wirklich akzeptiert wird. Der FC Winterthur hat Einspruch erhoben gegen die Lizenz, die nicht erteilt worden ist, und geht davon aus, dass er in der nächsten Saison in der Super League shootet, und die Stadt hat volle Kooperation versprochen, was auch immer das dann heisst. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der FC Winterthur demnächst die Lizenz doch noch bekommt, wenn er die Unterlagen nachreicht, die bis jetzt fehlen. Und damit zurück in die Sendung.
Ja, aber du weißt, dass die Idee von einer neuen Haupttribüne, also jetzt mal grundsätzlich die neue Haupttribüne, die gibt es ja schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren. Und die ist ja, da geistert ja auch eine Zahl um, so von 30 Millionen, die das würde kosten, eine neue Haupttribüne. Und dass jetzt nicht gerade goldige Wasserhähne drin sind, aber meine, das wäre die einzige Chance, um wirklich mehr Eintrittsgeld zu generieren. Und dann wird man vielleicht noch die hinter der Goal die zwei Tribünen verändern, was natürlich auch sehr viel Scham würde nehmen, weil also auf der linken Seite von der Haupttribüne aus gesehen, wo dann Bierkurven, Syrokurven und Salon Erika und
Juri Gagarin.
Der Gagarin ist kosmonautisch, ist ein Russ, also alles zusammen das, wo ja, wo die Winterthur ausmacht, würde dann verloren gehen. Also, und vor allem, ich meine, 30 Millionen, erstmal, wer zahlt das? Also, das müsste eigentlich die Stadt sein. Zweitens gäbe es eine Volksabstimmung, bis das überhaupt durchgehängt ist. Und dann gäbe es wieder Einsprachen. Man kennt das von Zürich, was man mit Einsprachen kann erreichen kann, oder von Aarau.
Gut, das Hochhaus steht schon neben dran.
Also Hochhaus steht, ja, natürlich, der Schattenwurf ist begrenzt in Leben. Aber gleich, du kannst, also das ist dann auch nicht heute oder morgen, die neue Tribüne, selbst wenn das Geld vorhanden wäre. Also, nein, das Wachstum in Winterthur ist halt wirklich, also so sehe ich es zumindest ich jetzt. Oli Kaiser sieht es nicht viel anders. Also im Moment ist die Chance, dass man wachsen kann, sehr, sehr klein.
Ja, und eben, es ist ja dann die Haupttribüne und die Zuschauer ist das eine, wo man vielleicht mal sollte, könnte etwas Neues machen. Besonders sind Trainingsplätze, wo halt, du hast es angesprochen, dass man hat das, was man hat. Und das ist eine Kunststraße, die ein bisschen knapp ist in der Größe und das ist ein Rasenplatz, der im Sommer ein bisschen besser zu wegen ist und im Winter ein bisschen weniger gut.
Hast du in die Jahre gekommen?
In die Jahre gekommen, genau. Und derzeit, und das ist halt für den ganzen Verein und wir sind auch bei den Juniorinnen mit dem Frauenteam, mit den eigenen Junioren immer wieder ein bisschen Probleme, wo können die überhaupt trainieren? Und eben die Junioren gehen zum Teil auf Wiesendangen, das ist eine Gemeinde an der Grenze von Winterthur, dass sie überhaupt können, die Trainings machen können.
Wo die Familie Akanji herkommt, oder?
Wo die Familie so Akanji herkommt.
Das weltberühmte Wiesendangen.
Genau.
Wer kennt es nicht? Wenn wir noch schnell auf IB schauen, 6-Punkte-Vorsprung, das müsste eigentlich länger so. Jetzt, man hat das Gefühl, dass wenn du auf Winterthur gehst und doch 2-1 gewünscht und eben, man kann sagen, es könnte auch ein Unentschieden sein, aber so, sie wirken nicht mehr so wackelig und zitterig, wie sie auch schon gewirkt haben. Oder hast du es an einer anderen Stelle erlebt, Gregory?
Nein, aber es ist schön, dass du sagst, dass das Auswärtsspiel in Winterthur mittlerweile Benchmark ist, ob man Meister wird oder nicht. ich glaube, sie haben halt eine Qualität, wo glaube andere Teams, wenig andere Teams in der Schweiz haben. Und sie haben eine Physis, wo ich jedes Mal beeindruckend finde, wenn ich in der Mixzone schweizerweise stehe und die noch sehen, ihre Läufe machen. Also das ist, ja, die sind halt ein bisschen breiter und ein bisschen grösser wie die Winterthur.
Stichwort Schattenwurf,
genau.
Nein, ist jetzt eigentlich im Prinzip schade fürs Meisterrennen, ja, für das Zeichen, dass die WiB die 2 Punkte nicht verloren hat gestern, sonst wären es noch 4. Mhm. Oder meine Dienste am FCZ zum Start von dieser Finalrunde?
Ich bin nochmal Punkte wegzunehmen.
Ja, genau. Mal etwas Vernünftiges zu machen.
Das machen sie im Normalfall daheim eigentlich, oder? Gegen IB.
Stimmt. Ja, das haben wir gewonnen, oder?
Ja.
Meine Spieler glauben an diese Meisterschaft. Sie wollen Druck nehmen an IB und sie haben gezeigt, wirklich von Anfang von diesem Match, und diese ist die richtige Mentalität.
Mattia Cocitotti, ich kann es nur ganz schnell einspielen, weil das irgendwie einen am Gott hat, der sich noch gar nicht so richtig angekommen ist. Also Vern Servet ja alle Punkte aufzählt, warum sie kein Team haben für eine Meisterschaft. Es fehlt nicht der Stürmer, es fehlt nicht breit im Kader, sie sind müde und so. Sagt Lugano, finde ich gut, ja, wir glauben an die Meisterschaft. Also immerhin jemand glaubt noch daran, dass es vorne spannend werden könnte. Sie gewinnen 2-0 gegen Lausanne. Ich habe eigentlich nur gesehen, dass der Renato Steffen 4-mal jemanden den Benalti geschossen hat, dass es nicht darauf angekommen ist.
Nein, Lugano hat wirklich eine richtig gute Mannschaft und es ist ja nicht umsonst so, dass sie das Jahr 2024 die meisten Punkte geholt haben. 33, wenn ich richtig gerechnet habe, und Winterthur als zweitmeister 27. Also ja, sie haben auch die Mannschaft, um einbefordern. Ganz, ganz einfach.
Aber 6 Punkte in 5 Runden.
Ja, gleich. Ja, und so, klar, das Pech ist, dass sie münd auf Bern spielen.
Ich habe noch das Cup-Finale im Kopf, die zweite Halbzeit vom Cup-Finale, wo IB ja zwar gewinnt, aber die zweite, wenn Lugano die zweite Halbzeit auf den Platz bringt, dann wird es nochmal spannend. Ich will gerade weiter segeln, wir sind eh, die Zeit rennt uns davor. Aber ich wollte jetzt nur den Cocitotti schnell einspielen mit dem Zitat, damit wir das einmal da
für uns interessieren.
Aber du weißt, bei Servet hat es auch nicht gut, dass, als es dann hier alle realisiert haben und Servet, das könnte auch, und das ist der Moment, wo alles, wahrscheinlich hast du es jetzt gejinxt,
nein,
das auch
nein,
bei
nein,
Lugano.
Nein, aber er sagt es ja selber, ja, und ja. René Weiler hat das ja nie gesagt. Er hat immer gesagt, das Wort, das ich nicht sage, nehme ich gar nicht ins Maul, oder hat er immer gesagt.
Wir wir müssen jetzt hier ums Überleben kämpfen, die nächsten Spiele. Und da können wir da die Ausrede nicht gelten lassen, dass mental, wir müssen hier aus dem frei werden und dass wir auch zu Punkten kommen. Weil jetzt ist, glaube ich, schon das zweite Spiel ohne Sieg. Das schmerzt schon, aber wir müssen das schleunigst verbessern, dass wir zu Sieg kommen, dass wir punkten und dass wir in der Super League bleiben.
Das war Amir Abraschi nach dem 0-1 von seinen Grasshoppers bei Servette. Er hat gar nicht von Anfang an geschuttet, Miroslav Stevanovic trifft schon nach 90 Sekunden. Auch das wollte ich eigentlich nur kurz schnell einspielen, weil er hat natürlich recht, es ist die dritte Niederlage von GC in Serie. Es ist andererseits auch die fünfte Niederlage in Serie. Also es kann ja beides sein. Aber ich finde es gut, dass er Fußballer, man schaut vorwärts, man will da gar nicht so lange in der Vergangenheit umeinander. Und ich spiele ihn immer nur ein für meinen Freund Gabriel, der so gerne Amir Abraschi gehört.
Ich meine, da geht es dieses Jahr, um auch das noch zu sagen, wenigsten Punkte geholt, sogar noch weniger als tatlos an Uschi.
Ich habe den Match geschaut und ich habe gedacht, es ist faszinierend, wie schlecht man kann sein.
Also, es muss ja so sagen, die zweite Halbzeit war ein bisschen weniger schlecht gewesen als die erste. Aber ja, ist alles immer eine Frage von der Relation, Florian, ich weiss es. Aber ich meine, Servette muss ja den Match nach einer halben Stunde einfach
4-0 steht.
Ich sage jetzt, ich bin jetzt bescheiden 3-0. Ja. Einfach, also ohne mit den Wimpern zu zucken. Also es ist grandios schlecht von GC. Aber so nicht parat sein, ist also schon auch, muss ich sagen, ist also schon auch eine Leistung. Vielleicht ist das alles auf dem weiten Weg am Samstag im Bus von Zürich auf Genf. Ich sage jetzt extra Zürich, nicht Niederhasli, obwohl sie ins Niederhasli abgefahren sind. Von Zürich auf Genf verloren gegangen. Also es ist wirklich, ja. Und das ist halt wieder so ein Beweis, wo du manchmal fragst, was machen die unter der Woche?
Was ich gehört habe auf Blue, ist, dass jetzt, dass die Geschichte erzählt wird, das Team ist auch nicht fit. Oder? Und dann haben sie auf Blue haben sie lange darüber geredet, dass das jetzt ein ganz schlimmes Zeichen ist. Und ich sage, hör mal auf, über das reden. Hat je ein Trainer während der Saison eine Mannschaft übernommen und hat gesagt, die shooten zwar einen absoluten Grümpel zusammen, aber ich muss sagen, mein Vorgänger hat mir wirklich ein fites Team übergeben. Nein, kein Team, das übernommen wird von einem neuen Trainer, ist fit. Die sind alle schwabbelig und schwach und kommen kaum vorwärts.
Es ist ja gar keine wahnsinnige Aussage, abgesehen von dem. Das ist ja erwiesen auch. Ich meine, du musst ja nur mal sehen, wie viele Verletzungen das sie haben. 10 sogenannte Hamstrings, also in den Oberschenkel hinein, glaube ich, oder?
Wie heisst du? Dein Lieblingstrainer von der Serie, der Ted Lasso, sei doch ein Arschzerrig, ist es, oder?
Das macht es gut. Einfach ein Hamstring, 10 Hamstring-Verletzungen in einer Saison, die noch nicht einmal ganz durch ist, sagt ja alles, dass sie irgendwo ein grundsätzliches Problem haben. Zu Lugano haben sie das auch gehabt, haben sie einfach mal den Athletiktrainer ausgewechselt, kurzerhand.
Ich frage mich bei GC, ob der Trainerwechsel im richtigen Moment gekommen ist. Oder ob man es nicht schon bis das Momentum weggegeben hat. Ich meine, Lugano, Servette sind zwar relativ schwierige Spiele.
Gut, du könntest ja sagen, das heißt, die zwei Spiele ist verschenkt und dann hat er zwei Wochen hat sie jetzt mal gesehen, shooten, nachher hat er jetzt wegen Göpp zwei Wochen, wo er arbeiten kann. Nur jetzt kommt es eigentlich schlicht und ergreifend nicht mehr drauf an. Genau. Weil Yverdon ja auch gewonnen hat, 13-0 gegen Stade Lausanne Uschi mit einem direkt verwandelten Eckball durch den Lisiero, sehr schön. Bisher wird mir aufgefallen, ich denke, Keiko Tsunemoto, der beste Außenverteidiger der Liga, ist das möglich? Der hat mich unglaublich gut gemacht. Aber man weiß ja nicht, vielleicht sind die linken Flügel von GC so schlecht, aber der hat ja jeden zwei Kampf gewonnen. Jeden Angriff von GC über links, Ballverlust und immer zu einem Motor.
Mal schauen, ob du dich dann am Ende von der Saison, wenn wir das Team der Saison bestimmen, ob du dich durchsetzen oder nicht.
Ich habe schon mal einen Pflock, weil es ist jetzt in eurem Kopf
das ist jetzt
drin.
Deine, genau.
Stimmt, und jedes Mal, wenn dir der Keigo zu einem Motor gesehen hat, denkt ihr, ah ja, das ist doch der, wo der Fachmann Florian, der hat doch gesagt, das ist ein guter Außenverteidiger. dann würde ich noch zum Köpfchen von der Frauen kommen, weil es so schön ist.
Also man verliert ungern, man verliert ja noch mehr ungern ein Finale und noch ungern gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist.
Das ist Imke Wübbenhorst.
Ich finde es gerade ungerner am ungernsten.
Trainer von IB direkt nach dem Match auf SRF und schaut es euch an, weil das Bild dazu ist, auch wenn sie steht schon so, also wenn mir jemand in einer Beize so wie so wie steht, dann gehe ich einen halben Schritt retour schon mal und schaue, wo ist eigentlich der Ausgang. Also, IB verliert 2-3 gegen Servette in einem guten Cup-Finale. von 4700 Zuschauerinnen und Zuschauern. Spannend gewesen, es sind ein bisschen schräge Goal gefallen, aber auch schöne Goal. Paolo Serrano, Anna Simonsson aus dem Offside und Rimante Jon Suaite schießt ein Goal für Servette und Naomi Lüje zwei Goal für IB, wo wirklich knapp dran war an der grossen Überraschung, weil Servette ja schon mit Abstand die teurere und erfahrenere Mannschaft hat.
Widerlich zusammengekauft.
Widerlich zusammengekauft. Meine Frau, die sich nicht so für Fußball interessiert, ist gestern ihre letzte Wort gefolgt von einem Lachen, sind sie widerliche Truppe. Sie hat das grossartig gefunden.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, der Granit Xhaka würde so etwas nach einem Match sagen, oder der Murad Yakin würde so etwas nach einem Match sagen, was dann los wäre im, wie sagt man so schön, im Blätterwald. Und da nimmt man es jetzt irgendwie so zur Kenntnis. Du schmunzelst die ganze Zeit, du kannst dich fast nicht mehr einkriegen, Florian von Luther.
Also wenn der Jakin nach dem EM-Halbfinale
erst EM-Halbfinale, nicht im Finale.
Nach dem EM-Halbfinale sagt, das ist wirklich, dass wir gegen so eine widerliche Truppe verloren, dann lache ich auch. So.
Aber dann hat es möglicherweise eine andere Reaktion zur Folge, oder? Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber die Frau Wübenhorst, die habe ich mal gesehen, die war im Doppelpass gewesen, bei Sport 1, so einen Talk, den sie haben, am Sonntagmorgen, ist sie mal als Gast gewesen. Und das hat aus dieser Frau rausgesprudelt. Das ist also, sie hat sich zwischendrin noch mal entschuldigt, dass sie so viel redet. Und das Nächste, was sie dann gemacht hat, sie dann einfach dann nochmal weitergeredet. Aber das ist wirklich, das ist eine sehr temperamentvolle, spannende Frau.
Liebe Grüße an Fabian Sanchines, der uns vielleicht lost auf den Cayman Islands. Er war ja Assistenztrainer unter ihr und hat gesagt, was bei ihr gut ist, ich glaube, er hat es so formuliert, man ist sich nie unsicher, was sie gerade über einen denkt.
Das wissen die von sehr gut jetzt auch.
Kommunikation ist relativ direkt. Das muss ich auch noch sagen, sie hat sich dann nachher eingekriegt, hat sich entschuldigt für ihre Worte, hat Servette auch gratuliert. Ja, natürlich, es wäre wahnsinnig etwas los, aber irgendwie, was will man denn für das, für so Interviews stehen ja die Fernsehleute irgendwie 20'000 Mal dort und dann kommt jemand und sagt
ich,
so
etwas. Ich tue es überhaupt nicht kritisieren. Ich sage nur, was die Reaktionen andere wären. Wenn ich nur schon mal der Granit sagt, dass Trainingsbedingungen nicht so gut sind und Trainingsqualität nicht so gut ist.
Wie im Park, ja.
Und dann, wie im Park. Und dann kommen dann Journalisten wie der Florian Ratz dorthin, Spitze des Kugelschreiber oder der Bleistift, besser gesagt, und schlönt rein.
Aber da grinst er dann auch so.
Dann grinst er aber nicht. Nein.
Dort in Pristina, natürlich habe ich gegrinst. Das ist ja grossartig. Er hat es ja zuerst im Fernsehen gesagt und ich habe gar nicht geglaubt, dass er das vor uns auch nochmal sagt. Und dann frage ich ihn. Das war früher schon beendet gewesen. Und dann ist wie die Imke. Er hätte ja dann auch nicht mehr aufhören reden. Also ich glaube, sie würde sich noch gut verstehen. Der Granit, der ja übrigens auch, wenn er sich jetzt nicht komplett verändert hat, auch relativ viel Frauenfußball schaut, wenn er die Chance hat. Also ich glaube, die zwei im Doppelinterview, da musst du gar nicht mehr sagen und dann legst du das Mikrofon an und dann läuft das. Also ich hoffe, die Imke Wübenhorst bleibt noch lange IB-Trainerin und die schaut so weiter. Und ich habe den Match wirklich, ich habe das einen tollen Match gefunden. Es war ein Match, der wirklich so hat viel Zupf gehabt, es hat auch Schnee gehabt, wie in Zürich, es ist hin und her gegangen, es hat grobe Fehler gehabt, es ist halt dann die Frage, ich meine, das 2:1 von Servette, einerseits kann man sagen, als Innenverteidigerin, man muss den Ball nicht als Letzte im Dribbling verlieren, aber dass dann halt dort kein Videobeweis ist und ein klares Offside ist, das ist schon halt...
Aber für das hätte es, glaube ich, eine Linienrichterin gehabt, was hätte möglicherweise können sehen.
Ja, es hätte ja dann auch noch den Fall gegeben, dass Servette Goalie den Ball noch beim Abschluss noch in die Hand nimmt, so à la Champions League, wo auch nicht pfiffen worden ist.
Was ich mich frage, ist, hat Frau Wübenhorst das noch nicht gewusst gehabt beim Zeitpunkt vom Interview, dass das Offside war? Sonst hätte sie möglicherweise noch widerlich winkende Schiedsrichter oder pfeifende Schiedsrichter eingeflochten.
Sie hätte zur Schiedsrichterin hat sie auch noch etwas gehabt. Wir steigen nämlich mit dem aus. Wir sind fertig. Ab nächste Woche schreiben wir immer wieder Leute, die sagen, hey, Women's Super League geht in Playoffs und ihr sagt nie etwas. Wir sind schlicht und ergreifend nicht auf diesem Platz. Wenn ich etwas sehe, dann sage ich es. Wenn ich nichts weiss, dann schweige ich lieber. Nächsten Montag machen wir aber zum Start der Playoffs bei den Frauen Sendung nur über die Women's Super League mit dem Marcel, wo mir sicher zwei tolle Gäste organisiert. Ich bin hier. Marcel, falls das los ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt. Ich danke vielmals fürs Mitschwesen. Gregor, ich hoffe, es hat dir einigermaßen Spass gemacht. Leider mit dem FCB halt so ein bisschen Partyblocker am Anfang, gell? Aber Winti ist auch nicht. Das ist der Podcast-Start, ja genau, schwätzen, weißt du?
Ah, Entschuldigung.
Genau. Und danke vielmals fürs Zuhören. Wir steigen aus mit dem. Es ist nicht der ganze Monolog von der Imke Wübenhorst, aber fast, weil das so schön ist. Danke vielmals, ciao zusammen.
Also man verliert ungern, man verliert ja noch mehr ungern ein Finale und noch ungern gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist und dann einfach ja, mit individueller Qualität sich da durchsetzt. Wir mit 6 jungen Schweizerinnen auf dem Platz, die einen guten Job machen, die dann vielleicht in einigen Situationen, wo man sieht, erstmal sich daran gewöhnen müssen, hey, es hat auf einmal geschneit, wir können unseren Matchplan so nicht umsetzen, die dann irgendwie in Straucheln kommen, sich dann extrem reinkämpfen, zurückkämpfen, sich sehr gute Torchancen, mehr sogar als der Gegner erspielen, aber dann halt von individueller Qualität ausgeboten werden und dann von Spielerinnen, die in dem ganzen Spiel keine gelbe Karte bekommen, mit Abstand die unfairste Mannschaft in der Liga hat, glaube ich, 27 gelbe und rote Karten kassiert, wir glaube ich insgesamt 13 oder so und sie kriegen in diesem Spiel keine Karte. Spielen ist natürlich abgezockt, muss man sagen. Ich bin eine schlechte Verliererin, kann ich auch sagen, aber ich finde schon, dass man da auch irgendwie andere Entscheidungen treffen muss, gerade wenn so ein Ding passiert, ja. Ja, in der Champions League ist mir scheißegal. Wenn es ein Fehler ist, dass der Abstoß in die Hand genommen wird, ist das einfach was. Das muss man pfeifen, wenn die so doof sind. Und da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass wir dann vielleicht auch mal das Glück auf unserer Seite haben und eine Schiedsrichterin haben mit dem Arsch in der Hose, die so ein Ding pfeift. Ich bin eine schlechte Verliererin, kann ich auch sagen. Ja, weil ich mich genau über so eine Sache aufrege. Jeder, der das Regelwerk kennt, weiß, dass es ein Handspiel ist oder ein Rückpass ist, wenn die Schulter den Ball in die Hand nimmt. Und ich kenne das Regelwerk, die gute Frau leider nicht, könnte sich ja nochmal durchlesen, die Zeile. Ich bin eine schlechte Verliererin, kann ich auch sagen.